Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Buongiorno, Bitches, darf ich ja nicht mehr sagen, ne?
Du darfst alles machen. Du kannst alles machen. Du reitest dich ja selber immer mehr in die Scheiße. Von daher, free fly, meine
Findest
Hase.
Findest du das eigentlich? Ich habe nicht das Gefühl.
Also dann.
Aber ich kann es auch ganz normal machen. Auf jeden Fall ist hier Fußball MML Daily immer noch getarnt und immer noch unter der Flagge von Fußball EMML Daily. Es ist Freitag, der 12. Juli. Das bedeutet, noch 2 Tage sind wir entfernt vom großen Finale. Und dann ist sie auch schon um wieder, die Euro 2024 in Deutschland. Ich bin aber alleine, also sind wir ja alle nicht, aber ich speziell bin alleine nix. Um wirklich hier strahlen zu können, brauche ich die Sonne von Lena Kassel. Und die begrüße ich jetzt in Berlin. Guten Morgen, Lena.
Ach, schön. Guten Morgen allerseits. Nicht nur guten Morgen an dich, lieber Mike, sondern natürlich auch guten Morgen an alle, die uns heute zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
So ist es. So ist es. Du kannst hier schon mal ganz kurz notieren, dass wir gleich über Davy Selke sprechen müssen. Den kennst du ja sehr gut von der Hertha.
Ja.
Und ich freue mich schon auf die Montagsausgabe von Fußball MML, wenn dann auch Lukas seinen Senf dazu geben kann. Also das spoilern wir auf jeden Fall schon mal. Ansonsten kümmern wir uns natürlich jetzt erstmal um das Tagesgeschäft. Und das Tagesgeschäft heißt eben seit fast 4 Wochen das hier.
This episode is brought to you by Experian. Are you paying for subscriptions you don't use, but can't find the time or energy to cancel them? Experian could cancel unwanted subscriptions for you, saving you an average of $270 per year and plenty of time. Download the Experian app. Results will vary. Not all subscriptions are eligible. Savings are not guaranteed. Paid membership with connected payment account required.
Die Euro 2024 bei Fußball MML Daily.
50 von 51 Partien sind gespielt, aber das große Finale steht natürlich noch aus. Am Sonntagabend um 21 Uhr ist es soweit. Spanien gegen England, das alles im Berliner Olympiastadion. Das Finale der Euro 2024, Lena, ist es schlussendlich auch das, sagen wir, das verdiente Finale für diese beiden Nationen, die am Sonntag um den Titel kämpfen werden?
Ist das eine rhetorische Frage?
Ja. Selbstverständlich.
Also natürlich wisst ihr ja, wie jetzt die Antwort lautet, wenn es eine Mannschaft gibt, die noch kein Spiel verloren hat bei dieser Europameisterschaft und damit Spanien. 6 Spiele, 6 Siege. Übrigens 7 Spiele, 7 Siege bei einer EM hat noch niemand geschafft. Das wäre historisch. Dann ist es natürlich verdient, dass diese Mannschaft im Finale steht. Sie haben den besten Fußball dieses Turniers gezeigt und zwar konstant vom ersten Spiel bis jetzt zum vorletzten Spiel haben sie das auf den Platz gebracht und es würde mich schon sehr, sehr wundern, wenn sie das nicht auch im Finale tun würden. Und auf der anderen Seite haben wir eine Mannschaft, die natürlich rein sportlich nicht vollends beziehungsweise gar nicht überzeugt hat, gemessen an ihren Möglichkeiten, die aber sich sehr, sehr widerstandsfähig präsentiert hat. Und eine Geschichte der Europameisterschaften und nicht nur dieser, sondern wir erinnern uns auch an Otto Rehhagels Griechen 2004. Wir erinnern uns an die Portugiesen 2016, dass nun mal irgendwie mittlerweile die DNA der Europameisterschaft auch so ist, dass nicht der beste Fußball gewinnt, sondern eben eventuell der, der am wenigsten Fehler gemacht hat. Und vielleicht auch der, der innerhalb kürzester Zeit am stabilsten funktioniert und eventuell auch am sichersten funktioniert, also wenig Risiko eingeht. Und wir haben viele, viele Mannschaften bei dieser Euro gesehen, die besseren Fußball gespielt haben als die Engländer, die aber eben nicht im Finale schlussendlich stehen. Und von daher, wenn wir es so bewerten und wir sind ja ein fußballbejahender Podcast, wir lieben Heldenfußball, dann ist es natürlich für uns nicht das gerechte Finale. Wenn wir aber von der Maxime ausgehen, dass es am Ende eben ein Ergebnissport ist und es darum geht, möglichst die Ergebnisse einzufahren, in was für einer Form auch immer, dann steht England natürlich vollkommen verdient da. Und von daher bin ich sehr, sehr gespannt, was es da am Sonntag für eine Partie gibt. Ich glaube, Überschrift ist so ein bisschen die große, große Systemfrage, nämlich genau das. Auf der einen Seite Heldenfußball und auf der anderen Seite Sicherheitsfußball. Es ist eine Systemfrage, die uns nicht nur in so einem Turnier begleitet, sondern die uns auch im Kleinen des Kleinen immer in der Bundesliga begleitet. Wir erinnern uns an Union Berlin. Wir erinnern uns an andere Mannschaften, die vielleicht offensiver viel mehr Spaß machen, aber dann eben nicht so erfolgreich sind. Ja? Also von daher ist es eine große Systemfrage im Fußball, die wir auch am Sonntag im Finale sehen werden.
Ich habe gestern schon bei MML das Zitat von Chris Kramer vom Anfang des Turnieres gedroppt, nach den ersten Eindrücken, die man so hatte von England, eben auch von Frankreich. Da hat er gesagt, das ist das Spiel der Engländer und Franzosen die letzten Jahre und beide kommen in Turnieren inzwischen ziemlich weit. Jetzt könnte man den Satz vollenden mit weiter als Deutschland.
Das ist korrekt, aber es liegt natürlich auch ein bisschen an der Konstellation bei solchen Turnieren. Ne? Wer erwischt welchen Turnierbaum, wer wird so und so zugelost, und es ist natürlich ein großes Verbrechen bei dieser Europameisterschaft, dass Deutschland und Spanien, die für mich zwei besten Teams dieser Europameisterschaft, schon im Viertelfinale aufeinander getroffen sind. An dieser Stelle nochmal lieben Dank an Niklas Füllkrug, nach wie vor. Er hat uns da... ja, sehr viel genommen, ne? Du Schwein.
In der Tat, sehr richtig. Worauf wird es denn ankommen, wer am Ende den Titel in den Berliner Nachthimmel stemmen darf?
Ich glaube schon, dass es auf Resilienz
Tore
ankommt.
Tore natürlich, ne?
Ja, also erstmal das, aber auch auf Resilienz. Also ich glaube, die Spanier werden dieses Spiel dominieren. Es wird darauf ankommen, dass England dann eben diese Dominanz in Schach hält, und was, auf was sie sich verlassen konnten bei dieser EM, ist eben eine stabile Defensive, ja? Die hatten sie auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite, glaube ich, müssen die Spanier resilient sein, also widerstandsfähig und vor allem auch geduldig sein, weil sie, glaube ich, sehr, sehr viele Anläufe eventuell brauchen werden, um dann schlussendlich auch zum Erfolg zu kommen, weil eben die Engländer ziemlich, ziemlich eklig zu bespielen sind. Sie sind müde machend, weil sie auch so ein bisschen den Gegner, glaube ich, in Sicherheit sich wiegen lassen, weil sie eben so wenig dann offensiv Akzente setzen im Spiel. Dann kann eventuell auch irgendwann, je länger die Partie geht, ein bisschen die Konzentration flöten gehen. Dann bist du vielleicht nicht mehr so konzentriert im 1 gegen 1. Dann machst du vielleicht ein dummes Foul. Dann passiert vielleicht ein missglücktes Handspiel. All das haben wir ja gesehen bei dieser Europameisterschaft bei den Gegnern von England. Ne? Dass die dann irgendwann vielleicht auch müde gespielt waren, ob der scheinbaren Dominanz. Auch das kann ja ein perfider Plan von Southgate sein, den Gegner so ein bisschen, ja, sich sicher fühlen lassen, um dann eben in diesen kleinen, engen Momenten hinten raus dann doch noch zuzuschlagen. Also Engländer müssen resilient sein, die Spanier müssen geduldig sein. Bin sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Ich glaube nicht, dass es so wird, wie es auf dem Papier anmutet, dass die Spanier die Engländer auch toremäßig dominieren. Also, dass das so ein ganz klares Ding wird. Das lässt der Turnierverlauf nicht vermuten.
Dann sag doch mal, was glaubst du, wie geht das Spiel aus?
Es ist sauschwer.
Ja.
Und trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Engländer jetzt fällig sind. Insofern fällig für den Titel. Es ist ja irgendwie so, sie haben so viele Wendungen innerhalb dieses Turnieres überstanden, wo man schon dachte, sie wären eigentlich schon dreimal weg vom Fenster. Und sie können im Gegensatz zum letzten EM-Finale, nämlich gegen Italien, wo sie im Elfmeterschießen ausgeschieden sind, können sie jetzt eben auch Elfmeterschießen. Und vielleicht wird es genauso kommen, dass es ins Elfmeterschießen geht. Und ich glaube, dann werden sie gewinnen.
Witzigerweise habe ich gelesen, dass noch nie eine englische Mannschaft außerhalb Englands im Finale eines großen Turniers gestanden hat. Und habe die ganze Zeit überlegt, irgendwie, wieso, die waren noch gerade im Finale. Aber auch das war natürlich in Wembley, weil es diese europäische Euro natürlich gewesen ist, Finale in Wembley. Jetzt also zum ersten Mal die Engländer außerhalb des Königreiches auf deutschem Boden. Warum sollte sich die Geschichte nicht umgekehrt wiederholen, dass so wie Deutschland Europameister in England geworden ist, so wird England jetzt Europameister in Deutschland. Ich glaube das ehrlicherweise auch. Ich lege mich mit einem fröhlichen 2:1 fest. Und denke, dass wir dann alle Geschichten endlich los sind. Also die, dass Harry Kane keine Titel gewinnen kann, die, dass wir jetzt bei 60 Jahren 60 Years of Hurt sind und so weiter und so fort. Ich glaube, am Sonntag findet dieses Drama endlich ein Ende und England wird Europameister.
Dann Deals.
Nur der guten Ordnung halber, wir haben gestern schon drüber gesprochen, João Palhinha wechselt von Fulham zu Bayern, das hatten wir schon, jetzt ist also auch in der Tat fix. Und dann habe ich ja gerade schon angekündigt, ein guter alter Freund der Familie, sowohl der Familie Vogelsang als auch der Familie Kasselberger, Davy Selke, wechselt. Und zwar verlässt er den ersten Fußballclub Köln und schließt sich dem Hamburger Sportverein an. Und ich sag's mal so vorsichtig, die Reaktionen in unseren verschiedenen MML und OMR und Podstars-Gruppen, wo ja sich der ein oder andere HSV-Fan auch tummelt, waren ein bisschen verhalten bis unterschiedlich. Was kannst du uns denn über Davy Selke erzählen? Weil ich sag's mal vorsichtig, mein Gefühl ist, das ist gar kein schlechter Transfer für den HSV.
Erstmal ja, dass er ablösefrei ist, ne? Also auch das darf man natürlich nicht vergessen. Und bei Davy Selke gibt es ja immer nur zwei Gefühlslagen. Entweder es gibt Leute, die sagen, naja, der macht plus 30 Tore und wird mittelfristig in der deutschen Nationalmannschaft spielen. Nicht wenige haben ja gesagt, dass er beim FC mit Paccarada auf der linken Seite plus 15 Tore machen wird und Julian Nagelsmann ihn mit zur EM nehmen wird. Also diesen Talk gab es auch mal. Und dann gibt es natürlich die andere Fraktion, die sagt, haben wir HSV-Fans nicht langsam genug gelitten? Oder die Kölner schwächen die Konkurrenz und sowas halt, ne? Also dann gibt es eben auch diese Gefühlslage. Also es gibt wenige Spieler, die so polarisieren wie Davy Selke. Und die, sag ich mal, Kirsche auf der Sahnetorte ist natürlich jetzt der Start der zweiten Liga. Erster Spieltag, HSV natürlich gegen Köln. Na klar, wie soll es anders gehen? Und dann zweiter Spieltag gegen Hertha. Hä? Natürlich. Also, er spielt direkt gegen seine beiden Ex-Vereine und wir wissen,
zweimal Doppelpack.
Wir wissen, dass Davy Selke eine ganz, ganz ambivalente Gefühlslage mit seinen Ex-Vereinen hat, denn er trifft eigentlich immer gegen sie. Und von daher wissen wir eigentlich schon, was an den ersten beiden Spieltagen passiert. Minimum ein Tor von Davy Selke werden wir sehen. Und ich frage mich nur so ein bisschen, hat der HSV nicht Robert Glatzel?
Das ist ja immer noch nicht so richtig geklärt, ne? Mal wechselt er, mal wechselt er nicht. Dann hieß es irgendwie, er bleibt auf jeden Fall. Es sind auf jeden Fall deutlich weniger Interessenten für Robert Glatzel, als noch vor ein, zwei Monaten vermutet wurde. Also Backup, würde ich mal sagen, ist es auf jeden Fall. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, Davy Selke und sein jetziger Wiedertrainer, da war doch was, ne? Die mögen sich doch ganz gern.
Die mögen sich ganz gerne und von daher ist der Wechsel jetzt auch nicht so sonderlich überraschend. Es hat natürlich etwas mit Steffen Baumgart zu tun, dass Davy Selke jetzt beim HSV ist, mit nichts anderem. Und nichtsdestotrotz bin ich ja sehr gespannt, also wie das dann mit Robert Glatzel laufen soll, weil sind ja sehr ähnliche Spielertypen, ne? Also eine Doppelspitze ist da auf gar keinen Fall möglich. Und von daher, we will see, wie sie das Ganze machen. Jedenfalls natürlich ein Transfer mit ordentlich Gesprächsbedarf. Hm? Schön.
Weil wir eben schon ganz kurz über die Bayern gesprochen haben, auch auf der Abgabenseite kommt langsam Bewegung rein. Denn Matthijs de Ligt soll sich angeblich für einen Abschied vom Rekordmeister entschieden haben. Das ist auch, also diese Innenverteidiger-Geschichte bei Bayern München, da müssen wir auch nochmal drüber reden irgendwann mal. Laut Sky will der Niederländer nämlich unbedingt zu Manchester United wechseln. Dort würde er dann auf seinen ehemaligen Ajax-Coach Erik ten Hag treffen. Die Bayern wollen für de Ligt mehr als 50 Millionen Euro. United bietet derzeit allerdings wohl nur 40 Millionen Euro. Bis 2027 steht er ja noch bei den Bayern unter Vertrag. Und wir wissen ja, wie es am Ende ausgeht. Dann wären es 45 Millionen Euro mit möglichen Prämienzahlungen, tippe ich jetzt mal.
Auch das noch.
Eigentlich schien der Wechsel von Serhou Guirassy zum BVB ja schon durch zu sein, aber in letzter Sekunde droht der Transfer nun doch zu platzen. Beim Medizincheck wurde nämlich eine bisher nicht bekannte Verletzung festgestellt. Guirassy ist nun wieder aus Dortmund abgereist und hält sich in Paris fit. Anfang der kommenden Woche soll er dann vom BVB noch einmal von einem Spezialisten untersucht werden. Es gibt Berichte, wonach Guirassy 3 Monate lang ausfallen könnte. Andere wiederum sprechen von 4 Wochen. So oder so ist das ganze Drama um den Stürmer natürlich nicht optimal. Würdest du dich eigentlich freuen, wenn Guirassy zum BVB gehen würde?
Also um vielleicht erstmal ein bisschen Drama aus der ganzen Meldung zu nehmen. Ich glaube, das Gleiche ist ihm auch damals beim FC passiert. Also dass er den ersten Medizincheck nicht bestanden oder da irgendwas war und dann gab es einen zweiten und dann war es okay. Also das ist ihm schon mal unterlaufen. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich so ein bisschen Nebengeräusche, die man eigentlich vor so einem Wechsel nicht braucht. Es soll wohl das Außenband am rechten Knie sein, so liest man. Und ich habe auch hierzu irgendwie gemischte Gefühle, muss ich sagen. Weil eigentlich haben wir ja schon gesagt, dass vom Spielertypen her, wenn wir schon bei den Stuttgartern sind, eher so jemand wie Dennis Undav natürlich zu Niklas Füllkrug gepasst hätte, weil das dann eben wieder diese Duxch-Füllkrug-Nummer gewesen wäre mit einem eigentlichen Zehner und einem ja, Strafraum-Neuner. Und das hätte irgendwie, glaube ich, ja, sehr gut harmoniert. Und ich versuche mich die ganze Zeit in eine Doppelspitze Gyasi und Füllkrug reinzudenken. Das, was Gyasi natürlich hat, was Niklas Füllkrug nicht hat, ist Tempo. Sehr, sehr viel Tempo. Und was mir bei Stuttgart auch immer wieder aufgefallen ist, dass er sich durchaus auch mal das ein oder andere Mal auf den Flügel hat fallen lassen, um dann irgendwie in die Box zu kommen, was ein bisschen der Gegenentwurf zu Niklas Füllkrug ist. Aber so richtig zusammen kriege ich sie nicht. Obwohl man vielleicht denken könnte ja auch, dass Niklas Füllkrug ja auch oft sich tiefer fallen lässt, ne, mit dem Rücken zur Wand oder mit dem Rücken zum Tor steht, klatschen lässt und dann natürlich auf den schnellen Gyasi durchstecken könnte. Also dass Gyasi eher der Stürmer für die Tiefe ist und Niklas Füllkrug einer ist, der halt mit dem Rücken zum Tor auch tiefer die Bälle abfangen kann. Also das kann ich mir irgendwie auch vorstellen. Ich glaube aber eher, dass das Preisschild eine Rolle bei diesem Transfer gespielt hat, dass du Gyasi eben für nur 18 Millionen Euro bekommst. Ein Stürmer, der in der vergangenen Saison wirklich sehr, sehr, sehr konstant und gut getroffen hat und Dennis Undav halt einfach schlichtweg zu teuer war. So. Also ich glaube, das Preisschild ist auch ein großes Argument bei Gyasi, warum man ihn sich geschnappt hat, weil es ein vermeintliches Schnäppchen ist.
Ein Schnäppchen, so ist es. So ist es. Wer garantiert nicht zum BVB wechseln wird, ist Jadon Sancho, denn die Leihgabe der vergangenen Rückrunde steht vor einem Wechsel zu Juventus Turin.
So, und jetzt der Folgentitel von MML, bitteschön.
Der Folgentitel von Fußball MML lautet: Queen begeistert, Safety First tanzt Sir Taki.
Finde ich schon richtig gut. gefällt mir sehr. Ich habe noch nicht reingehört. Das werde ich aber natürlich schleunigst nachholen. Und das solltet ihr natürlich auch tun. Viel Spaß mit dieser Folge. Und für uns heißt es jetzt am Montag die letzte Folge vor der Sommerpause. Also begleitet uns da gerne nochmal durch.
Abschied ist ein scharfes Schwert. Absolut, ja. Aber wir müssen über das Finale sprechen und wir müssen auf jeden Fall auch ein bisschen in die Pause gehen. Insofern ein lachendes und ein weinendes Auge, so viel ist schon mal klar. Aber Montag werden wir nochmal alles geben, für euch nochmal alles raushauen und dann hören wir uns wieder. Und bis dahin wünschen wir euch natürlich ein fantastisches Wochenende und vor allem ein hoffentlich tolles Finale der Euro 2024 in Berlin. Um 21 Uhr am Sonntag geht's los und danach reden wir drüber. Habt einen feinen Tag. Das sagen, wie immer, an dieser Stelle. Wünschen wir doch allen, ne? Oder?
Voll. Ich wollte das nur noch mal unterstreichen, dass ich das auch wünsche. Mensch.
Ja. Ach so. Okay, also Lena unterstreicht das auch. Ich sag dann noch meinen Namen. Ich bin nämlich Mike Nöcker.
Und ich bin Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.